Willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Ja, das heutige Thema hatten wir lange nicht mehr. Es geht um Influencer-Marketing, ein Bereich, der gerade durch den Hype um KI-generierte Influencer wie Emma, wir kennen sie nicht, wieder in aller Munde ist. Also diese blonde virtuelle Frau, die Werbung für Deutschland als Reiseland macht.
Und während virtuelle Influencer für Aufsehen sorgen, knacken ihre menschlichen Kollegen in diesem Jahr voraussichtlich die Milliardenumsatzmarke allein in Deutschland. Der Markt wächst hierzulande um 22,7% pro Jahr.
Das zeigt, Influencer-Marketing ist längst kein Nischenthema mehr. Und das sagt auch unser heutiger Gast. Er steht an vorderster Front dieser digitalen Revolution. Er will Influencing zu Influencing machen und hat einiges zu den aktuellen Entwicklungen zu sagen.
Darunter auch, naja, vielleicht brisantere Themen wie der Einfluss von Influencern auf die politische Meinungsbildung. Wie schafft es zum Beispiel die AfD, mit Hilfe von Influencern ganz nach oben zu kommen? Wir versuchen das gleich zu klären und vielleicht können ja auch Unternehmen was daraus lernen.
Es wird also spannend. Bevor wir starten, noch eine Bitte an euch, wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch und hinterlasst eine Bewertung. Das hilft uns sehr und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy war ein Nokia 3210, schon ein bisschen her.
Welche App nutzt du am meisten?
Am meisten nutze ich die App Instagram, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, passt zum Thema. Welche technologische Superkraft hättest du denn gerne?
Ist die Frage, was darunter alles fällt. Aber aus meiner Sicht, Intelligenz ist was ganz Tolles, wenn man davon genug hat. Und wenn wir dann von ChatGPT sprechen und von künstlicher Intelligenz, ist die Frage, wie kann ich das mit mir selbst connecten und dann entsprechend etwas schlauer sein, als ich vielleicht bin. Ja.
Ich finde, den ersten Satz kann man einfach so stehen lassen. Intelligenz ist doch was Schönes, wenn man sie hat. Aber gut. Wer ist aus deiner Sicht derzeit die oder der wichtigste Tech-Denker?
Ich glaube, es gibt viele Tech-Denker in verschiedenen Richtungen. Wer aber mir besonders gut gefällt, ist trotz auch vieler politischer Themen, die gerade um ihn herum vielleicht schwieriger sind, immer noch Elon Musk, da viele große Themen einfach anstößt, über die man sich Gedanken machen sollte.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Digitalisierung denke ich an Veränderung, an positive Veränderung. Das ist so die Grundeinstellung, die Digitalisierung für sich mit sich bringt.
Okay, das war Philipp Martin, beziehungsweise war er, ist ja immer noch da. Wir fangen gerade mal an. Philipp, schön, dass du da bist. Hallo.
Danke für die Einladung. Hallo zusammen.
Hallo.
Du warst mal beim Military Service in der Artilleriebataillon 295 der deutsch-französischen Brigade. Spannend. Du warst dualer Student bei der Sparkasse am Bodensee. Da ging es wieder in eine ganz andere Richtung. Du warst unter anderem der Founder oder Mentor beim Founder Institute Munich, hast in Liechtenstein einen Master gemacht und beschäftigst dich seit 2014 mit Social- und Influencer-Marketing und hast eben vor allem 2015 ReachBird gegründet und bist da auch noch CEO.
Genau, das ist richtig.
Du machst jetzt beschäftigst dich mit Influencer-Marketing. Mal die Frage, wie viele Follower hast du selbst so? Instagram?
Ich habe nicht so viele Follower. Ich versuche eher das Thema aus einer Agentursicht zu bedienen. Ich bin selbst kein guter Influencer. Ich habe nicht viele Follower. Auf Instagram beschränke ich mich auf meine Freunde und Bekannte. Wo ich ein bisschen aktiv bin, ist LinkedIn. Und da glaube ich, dass es gar nicht um die Anzahl der Follower geht, sondern eher um eine gewisse Qualität an Community, die ich erreichen möchte. Ich glaube, da habe ich so 8000 Follower oder so. Nicht so viel, aber ausreichend für mein Geschäft.
Viele Influencer mögen diesen Begriff Influencer ja eigentlich gar nicht, oder?
Ja, das ist richtig. Der Begriff ist leider negativ konnotiert. Ich benutze ihn trotzdem ganz bewusst und weiche auch nicht auf andere Worte aus, weil ich denke, dass er rein nach der wissenschaftlichen Definition am allerbesten zu dem passt, um was es beim Influencer-Marketing geht. Deswegen ist das für mich der richtige Begriff. Und ich glaube, ein Influencer, eine Influencerin kann auch stolz darauf sein, so bezeichnet zu werden, weil doch damit viel einhergeht. Reichweite, Meinungsführerschaft etc. Von dem her, ich würde den Begriff positiv sehen.
Wir reden ja selbst immer auch vom Trend. Man sagt immer Trend. Also ich glaube, so ein Trendthema als Begriff setzt sich wahrscheinlich, braucht 20 Jahre, ehe der weg ist, obwohl es schon lange kein Trend mehr ist. Du sagst ja selbst, also Influencer Marketing ist kein Trend mehr, weil?
Weil es sich mittlerweile etabliert hat. Ihr habt es ja vorhin kurz angerissen. Ich mache Reachbird seit 2015, das heißt seit nunmehr bald 10 Jahren. Und ich glaube, in den 10 Jahren hat sich Influencer-Marketing sehr, sehr stark entwickelt, professionalisiert und auch etabliert. Deswegen für mich kein Trendthema mehr, sondern mittlerweile eine etablierte Marketing- und Kommunikationsdisziplin.
Kannst du mal sagen, wen muss ich kennen?
Ich glaube, da gibt's gar nicht diese eine Person, sondern es kommt immer darauf an, an was du Interesse hast, was deine Interessensgebiete sind. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, für jedes Thema relevante Influencer.
Ja, ich meine jetzt bei euch, also wer sind eure größten
Influencer?
Stars?
Okay.
Influencer-Stars.
Genau, also wir bei Reachbird, wir haben gar keine Influencer exklusiv unter Vertrag, die wir irgendwie vermarkten, sondern was wir machen ist, wir beraten Unternehmen sehr generisch und schauen, welche sind denn überhaupt generell die passenden Influencerinnen und Influencer, die zu einem Unternehmen passen, die richtigen Zielgruppen erreichen und nehmen die dann für die Unternehmen als Mittler sozusagen unter Vertrag. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit ganz vielen Influencern aus unterschiedlichen Bereichen zusammen und haben gar nicht nur irgendwie diese eine Person, die wir irgendwie exklusiv vertreten.
Du willst keine Beispiele nennen.
Ja, es ist halt schwierig, weil wie gesagt, also wir arbeiten mit eigentlich allen großen Influencern zusammen. Es kommt immer auf den Kunden drauf an, auf die Kundenprojekte und die buchen wir dann. Wir haben bei uns mehr als 40.000 registrierte Influencer auf unserer eigenen Plattform. Mhm. Es reicht von kleinen Nischen-Influencern bis hin zu irgendwelchen Top-Sportlern, Fußball-Weltmeistern oder sonstigen.
Also Toni Kroos ist vielleicht auch dabei.
Der nicht tatsächlich, aber andere. Andere Weltmeister vielleicht schon.
Okay.
Und wir haben da dann quasi ein ganz breites Spektrum, das wir für unsere Kunden dann bedienen.
Ich hatte vorhin noch mal gerade eine Studie bei Statista rausgesucht von letzten Jahr zu Influencer-Marketing. Ganz interessant, also es gibt ja da Unmenge von Zahlen erstaunlicherweise auch. Also beliebteste Influencer-Genres und so weiter. Also da sieht man aber, Film und Fernsehen ist ganz vorne, Comedy, Tier, Natur, klar, Konsumprodukte in dem weitesten Sinne. Wenn du sagst, das ist noch kein Trendthema mehr, sondern schon angekommen, ist es denn, da müsste ich doch noch ganz andere Produkte da finden. Also ganz normale Unternehmen, in Anführungsstrichen von mir, Schrauben und Nägel oder was auch immer Hersteller. Ist das da schon angekommen oder?
Absolut. Also sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich gibt es Unternehmen oder ist es mittlerweile eigentlich bei den meisten Unternehmen Teil der Marketingstrategie. Also du hast gerade die Kategorien genannt. Es gibt Influencer und dann auch Unternehmen, die in diesen Kategorien mit Influencern kooperieren, von Lifestyle über Beauty, Kosmetik etc. Das sind, glaube ich, so die Klassiker. Mhm. Aber wir haben auch Influencer wie Steuerfabi, der Inhalte zu Steuern teilt und dort mittlerweile mehrere hunderttausend Abonnenten hat und dann mit Unternehmen wie Lexware Office arbeitet und beispielsweise dann auch in so einem Nischenbereich Unternehmer erreicht. Also es gibt wirklich für jeden Bereich aus meiner Sicht Influencer, weil es gibt auch für jeden Bereich Communities, die sich für ein Thema interessieren und dann entsprechend auch den passenden Influencern folgen. Und dann gibt es natürlich dort auch Unternehmen, die in diesen Nischen gerne mit den Influencern kooperieren, um Aufmerksamkeit zu generieren, um Abverkauf zu steigern etc.
Wie sensibel muss man das denn dann angehen? Also ich kann es jetzt so für mich sagen, ich folge jetzt nicht, wer weiß wie vielen, aber so ein, zwei Leuten, ne, die man sich so gerne mal anschaut, die sich irgendwie lustige Sachen machen, ihren Alltag zeigen. Und die eine hat dann auch vor einigen Monaten angefangen, ab und an mal Werbung einzustreuen. Fand ich fürchterlich nervig. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da jetzt nicht mit alleine bin, weil man merkt es ja halt dann relativ, auch wenn es noch so schön verpackt ist, noch so eine schöne Story und mit einem persönlichen Bezug. Die Leute lassen sich ja selten hinters Licht führen. Also wie gut wird das dann angenommen und wie sensibel muss man das angehen?
Sehr, sehr gute Frage und wichtige Frage. Ich glaube, den ersten Punkt hast du schon angesprochen. Je besser Unternehmen und Influencer zusammenpassen, allein von der Storyline, von den Inhalten, von der Glaubwürdigkeit, desto besser kommt erstmal die Werbung an. Das bedeutet, je besser die Geschichte passt, desto besser letzten Endes oder desto weniger wird es auch als Werbung wahrgenommen, als nervige Werbung wahrgenommen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, geht es bei der Kooperation rein um eine Produktplatzierung oder werden Informationen weitergegeben, die vielleicht für die Communities relevant sind, wo man gerne zuhört. Ja, ich glaube, das sind auch die Kooperationen der Zukunft, ja, wo es um Education geht, um Informationen geht, wo ich wirklich als Konsument einen Mehrwert davon habe. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig. Und dann der nächste Punkt ist, ich glaube, es ist auch ein Generationenthema. Denn ich glaube, je nach Generation wird Werbung bei Influencern auch unterschiedlich wahrgenommen. Also es bedeutet, eine jüngere Generation, die Gen Z, wenn wir jetzt mal in Generationen denken wollen, in Generationsschubladen, für eine Gen Z ist es ganz normal, dass ein Influencer Werbekooperationen macht und das ist auch Teil dessen ist, was ich konsumiere. Für eine ältere Generation ist es vielleicht auch schwieriger teilweise. Das ist tatsächlich... Das war natürlich nicht auf dich bezogen, aber es ist generell natürlich ein Thema.
Red weiter.
Ist natürlich ein Thema. Für jüngere Generationen ist es was völlig Normales, dass auf Social Media Werbung integriert wird. Und ich glaube, dass das hier sicherlich ein Punkt ist, den man auch berücksichtigen muss. Gerade auch, welche Influencer erreichen, welche Zielgruppen, wie gut kommt dort dann Werbung an. Und das sind dann, glaube ich, für mich so die entscheidenden Punkte. Also erstens passt die Storyline. Zweitens wird mehr letzten Endes vermittelt als nur eine Produktplatzierung, sondern wirklich auch beispielsweise Information. Und drittens, von welcher Zielgruppe sprechen wir? Und wie geht die mit Werbung auf Social Media letzten Endes um?
Da eine Rückfrage. Ist es dann aus deiner Sicht besser, dass man so eine gute Story hat, dass es so richtig versteckt ist? Und man das halt nur klein in so mini weißen Lettern irgendwo oben links, rechts, was weiß ich, versteckt. Oh, das ist jetzt hier irgendwie eine Werbung. Oder ist man dann lieber hier so, Leute, jetzt habe ich irgendwie was Tolles für euch?
Eher Zweiteres, ja, auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, eher Zweiteres bedeutet eine klar plakative Werbung im Sinne von einer klaren, glaubwürdigen Kommunikation. Ich partnere als Influencer mit einem Unternehmen. Wir haben, warum mache ich das? Ich bin überzeugt von dem Unternehmen, von dem Produkt. Ich glaube, es ist was Sinnvolles. Und wir haben jetzt gemeinsam folgende Informationen für euch, etc. Ich glaube, das wirkt besser. Da gibt es auch Studien dazu. Es gibt mehrere Universitäten, die viel im Bereich Influencer-Marketing forschen und auch zeigen, dass sowas besser tatsächlich angenommen wird von Communities. Da gibt es Studien von der Uni Mannheim, von der Uni Luzern dazu, die genau in dem Bereich auch Research macht und das zum Beispiel eines der Ergebnisse auch ist.
Das schränkt natürlich die Möglichkeiten für Influencer ein. Die Menge der Produkte, man kann da nicht unendlich machen. Ne? Man muss sich da schon spezialisieren.
Ja.
Ist das dann so? Dann wird es ja auch eng am Markt, dann entsprechende Influencer auch zu finden.
Absolut. Ich glaube, das ist Teil dieser Professionalisierung, von der ich auch vorhin gesprochen habe. Wenn man so zurückguckt in 2015, 2016, da war das eigentlich so, dass jede Influencerin, jeder Influencer hat eigentlich mit ganz vielen unterschiedlichen Marken kooperiert, kurzfristige Kooperationen, ob die jetzt so wirklich gepasst haben oder nicht, ob die Integration schlüssig war oder nicht, hat dann noch gar nicht so eine Rolle gespielt. Und dann hat sich aber vieles professionalisiert, auch Communities, die dann gemerkt haben, hey, dieser Influencer, diese Influencerin macht zu viel Werbung, zu viel unterschiedliche Werbung. Das hat dann irgendwann noch nicht mehr funktioniert und nicht mehr zu den Erfolgen geführt, die man vielleicht vom Influencer-Marketing zu Beginn gewohnt war. Und heute ist es jetzt so, dass sowohl Unternehmen als auch Influencer ganz genau darauf schauen müssen, mit wem bilde ich eine Kooperation, mit wem bilde ich eine Partnerschaft, wie sieht die inhaltlich aus, und wie wird die auch vergütet, damit es für beide Seiten letzten Endes auch langfristig passt? Also, dass die Influencer beispielsweise weniger Kooperationen haben, weil sie sagen, das sind hochwertige Kooperationen, die sehr, sehr gut zu mir passen. Und auch von Unternehmensseite zu wissen, ich habe hier einen klaren Partner, ich habe hier einen Markenbotschafter, der gut zu mir passt, der meine Zielgruppe erreicht und deswegen für mich langfristig erfolgreich sein kann. Also weniger ist mehr.
Ja, war das aber nicht schon immer so im Marketing? Ich denke so an Borussia Dortmund, letztens Rheinmetall, was für ein Aufschrei. Als ich genau früher auch schon im analogen Bereich oder im linearen Fernsehbereich überlegen musste, mit wem mache ich Werbung und passt das zu mir, ne?
Ja, ich glaube, das ist die klassische Marketingfrage. Es gab ja auch früher schon, bevor es Influencer gab es andere Arten von Testimonials, Sportler, Musiker. Wir haben das alles jetzt nur etwas digitaler, also neue Arten von Testimonials, die dazugekommen sind mit den Influencern und digitale Kanäle, wo das Ganze ausgespielt wird. Hm. Und ich glaube, das ist aber eine alte Frage, die man sich immer wieder neu stellen muss und wo es dann öfters gut geht, aber auch manchmal eben nicht, wenn man sich im Vorfeld vielleicht doch nicht zu viel Gedanken gemacht hat oder später dann von den Konsumenten darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Partnerschaft vielleicht doch nicht so positiv gesehen wird.
Ab wie vielen Followern wird denn ein Influencer interessant für ein Unternehmen?
Also ich würde hier auch sagen, es gibt viele Nischeninfluencer, die gar nicht so viel Follower haben, aber sehr relevant sind für Unternehmen. Also bei uns, wir fangen so an, wenn man jetzt mal so auf Plattformen schaut, als Referenz so ab 10.000 Abonnenten kann so ein Influencer schon relevant werden, wenn der in einer gewissen Nische einfach einen Expertenstatus hat und starke Communities hat. Dann arbeite ich lieber mit 10 oder 20 solcher Nischeninfluencer zusammen als Unternehmen, als mit einem reichweitenstarken Influencer, der vielleicht eine sehr, sehr, sehr breite Community erreicht. Hm. Entsprechend würde ich sagen, so ab 10.000 Abonnenten kann man durchaus kommerziell relevant für Unternehmen werden.
Und wann sollte sich ein Unternehmen genau überlegen, ich mache es selbst? Gibt es ja einige Versuche. Ich denke so an vor allen Dingen Nachwuchssuchen, da gab es ja einige Beispiele. Oder gucken wir uns mal Emma an, vielleicht die Geschichte, wirst du auch verfolgt haben. Ja. Also speziell auf LinkedIn wurde das ja, also das, die Diskussion war ja schon, ich dachte, jetzt fällt das hier alles auseinander. Also war das jetzt so eine Blasendiskussion bei LinkedIn?
Wir müssen, glaube ich, nochmal erzählen, wer Emma ist.
Ja, vielleicht.
Ich kann es gerne direkt vielleicht zu Beginn kurz nochmal bei Beantwortung erklären. Emma, genau, die wurde auf LinkedIn, glaube ich, sehr oft diskutiert, in meiner Bubble auch, in eurer auch. Da ging es darum, dass es eine virtuelle Influencerin, ich glaube von der Deutschen Tourismusagentur war das, oder Deutschen Tourismuszentrale, also ein öffentlicher Auftraggeber, der gesagt hat, wir wollen eine virtuelle Influencerin für uns als Markenbotschafter aufbauen, die dann letzten Endes die das Tourismusland oder die Tourismusdestination Deutschland bewirbt. Und das wurde deshalb diskutiert, weil diese virtuelle Influencerin mit dem Namen Emma aus mehreren Gründen irgendwie bei vielen Menschen durchgefallen ist, im Sinne von der technischen Aufmachung. Ja, ist es eine gute Qualität eines virtuellen Influencers und auch so ein paar inhaltliche Themen im Sinne von das Aussehen, das Auftreten der Influencerin, spiegelt das unsere Gesellschaft wider, etc.? Ist es so, wie wir das sehen als Gesellschaft? Oder erreicht sie damit auch die Zielgruppe sozusagen? Und es wurde sehr oft sehr kritisch diskutiert. Ich persönlich habe es etwas entspannter gesehen. Ich fand es eigentlich gut, dass mal was in die Richtung versucht wurde. Sonst beschweren wir uns ja oft, wenn gerade auch von staatlicher Seite vielleicht die Digitalisierung etwas zu kurz kommt. Hier wurde jetzt mal was ausprobiert. Das lief nicht sehr erfolgreich, aber ich sehe das relativ entspannt. Ich glaube, die werden da jetzt viel optimieren und haben dann schon erste Learnings gemacht, die andere Unternehmen vielleicht in Zukunft auch noch machen werden.
Aber ist das die Zukunft? Also wahrscheinlich bin ich jetzt wieder alt. Aber ich gucke mir doch lieber einen echten Menschen an, obwohl ich technologieaffin bin.
Ja, das sehe ich auch wie du. Also für mich ist eine parasoziale Beziehung nur möglich zu echten Menschen, für mich persönlich. Deswegen sehe ich das Thema auch recht kritisch. Wohingegen ich aber schon auch Use Cases sehe, wo virtuelle Influencer Sinn machen. Was sind die Vorteile von virtuellen Influencern? Vorteile sind, ich habe natürlich eine absolute Brand Safety, auch wenn das bei Emma jetzt nicht so gut geklappt hat, aber ich kann mir genau den Influencer kreieren, wie ich ihn haben möchte. Das ist natürlich gut. Content ist sehr skalierbar, produzierbar. Ich kann sehr viel planen, etc. Das sind natürlich die klaren Vorteile dieses virtuellen Influencers. Ich habe wenig Aufwand im Hintergrund im Vergleich zu Kooperationen mit echten, nicht virtuellen Influencern. Und ich glaube, es gibt auch durchaus Kategorien oder Use Cases, wo das Sinn macht. Ich kann euch mal zwei Stück geben, die ich sehr erfolgreich finde. Das eine ist die virtuelle Influencerin der Landesbank Baden-Württemberg, der LBBW. Da gibt's auf LinkedIn die Katharina von Württemberg, das Königin Katharina von Württemberg. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Das ist die Gründerin der LBBW. Das ist die ehemalige Königin von Württemberg. Die hat das ich habe keine Zahl im Kopf, aber ich glaube im 19. Jahrhundert irgendwann die LBBW gegründet und ist natürlich jetzt ein super Role Model, weil sie ist eine weibliche Gründerin, sie steht für Female Empowerment und Leadership und diese Themen spielt jetzt der virtuelle Account in Anlehnung an die historische Person auf LinkedIn. Und da, finde ich, macht es durchaus Sinn, weil da Geschichten erzählt werden können, die sonst nur schwierig erzählt werden könnten. Ein zweites positives Beispiel ist für mich Trigema, die jetzt den Affen Charlie, habt ihr vielleicht gesehen, jetzt wieder auferlebt haben. Das war ja sonst immer ein echtes Tier. Und es ist die Frage, ob das vielleicht überhaupt noch in die Zeit passt, mit so einem echten Tier so eine Werbe Kooperationen aufzubauen oder ob mich jetzt nicht auf den virtuellen Charlie setzt, der Fashion-Influencer ist. Und da finde ich es auch sehr gelungen. Also ich glaube, es gibt Cases, wo man das gut machen kann, aber ich sehe auch viele, also ich kann jetzt auch so einem virtuellen Fitness-Influencer irgendwie jetzt nicht viel abgewinnen. Ja, da vertraue ich schon noch eher auf den echten Fitness-Influencer, wo ich eine parasoziale Beziehung habe, die ich dann letzten Endes langfristig einfach auch mitverfolgen kann, wo ich alle Höhen und Tiefen sehe, die Menschlichkeit sehe. Und da glaube ich schon daran, dass der Großteil der Influencer entsprechend noch auch in Zukunft real sein wird.
Was empfiehlst du denn Unternehmen? Also ist es für jedes jedes Unternehmen fast schon ein Muss, wenn es in irgendeiner Form Marketing macht und braucht, auf Influencer-Marketing zu setzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube...
Dann musst du ja auch sagen, aber warum?
Ich bin aber da wirklich ganz ehrlich. Also ich glaube, ich stelle mir es gerade vor, von dem B2C-Unternehmen im Kosmetikbereich, das natürlich, wo es schon den Proof of Concept gibt, dass es Sinn macht, auf Influencer zu setzen, bis hin zu dem B2B-Konzern, der irgendwie irgendwelche Maschinen herstellt. Auch dort macht es Sinn. Da denke ich an Employer Branding, an Recruiting. Da denke ich an B2B-Kommunikation auf LinkedIn für gewisse Zielgruppen. Auch dort gibt es die richtigen Influencer.
Ja, aber brauche ich da einen Influencer für? Reichen mir da nicht meine Mitarbeiter und eine gute Abteilung oder so? Oder Infografiken und mal hier ein Video. Ach, schaut mal, wir haben hier einen Aufenthaltsraum und so.
Ja, finde ich auch fair, weil auch Mitarbeiter sind Markenbotschafter und Influencer. Ganz klar. Aber externe Influencer können natürlich nochmal Reichweite draufbringen, ja, in den Zielgruppen, können gewisses Image vermitteln und organisch gewisse Zielgruppen zu erreichen. Bleiben wir bei dem Beispiel Employer Branding und Recruiting. Wenn ich irgendwie noch viele Azubi-Stellen offen habe, dann wirklich von heute auf morgen mit Influencern in diese Zielgruppen rein zu kommunizieren, glaube ich, kann schon Sinn machen. Und deswegen würde ich sagen, für jedes Unternehmen gibt es Use Cases, warum Kooperationen mit Influencern wirklich Sinn machen können.
Und wie professionell muss ich rangehen? Wenn du ja sagst, das ist kein Trend mehr, sondern schon angekommen, dann gehe ich davon aus, man sollte sich ja, mit euch natürlich professionellen Rat suchen, aber es gibt ja immer noch viele, die Selbstversuche starten, ne? Also was sagst du, wie viel Aufwand muss man da rechnen?
Ne? Ja, also zuerst finde ich es auch wichtig, dass Unternehmen in-house Kompetenz aufbauen und auch selbst mit Influencern arbeiten, einfach um zu verstehen, wie die Prozesse eigentlich sind, was sind die Herausforderungen, die damit einhergehen, etc., um ein Gefühl zu bekommen und auch um selbst Kontakt zu Influencern aufzubauen. So Influencer-Relationship-Management finde ich auch für Unternehmen sehr wichtig, dass man da in-house auf jeden Fall Kontakte hat. Aber natürlich macht ein professionelles Setup Sinn, vor allem dann, wenn ich, weil es doch auch ein zeitlich hoher Aufwand ist, also muss ich ja überlegen, wie in anderen Marketingdisziplinen auch, es geht von der Strategieerarbeitung über die Kreation und Konzeption, über die Auswahl der richtigen Influencer, wo ich natürlich einerseits auf Daten schauen muss, andererseits auf Qualität schauen muss, die Ansprache der Influencer, das Contracting, also Vertragsgestaltung, Briefing-Erstellung, also bis hin zum Reporting, gibt es so viele Schritte, die ich natürlich auch abbilden können muss. Und da ist die Frage, kann ich das in-house leisten? Und wenn nicht, dann sollte ich natürlich auf entsprechende Agenturen zugehen. Ja.
Wir hatten im Intro auch die AfD als leider positives Beispiel genannt, die ja Social Media sehr gut für sich nutzen. Was machen denn die anderen aus deiner Sicht falsch?
Also ich glaube, dass es beispielsweise die AfD natürlich auch leichter hat, weil populistische Inhalte auf Social Media natürlich auch leichter zu kommunizieren sind, weil das ist viel plakativer. Das heißt, ich glaube allein schon, und das ist natürlich sehr schade, aber je populistischer die Meinung, desto einfacher auf Social zu kommunizieren und desto mehr Engagement bekomme ich natürlich, weil für eine populistische Aussage bekomme ich viel Pro und viel Contra Kommentare beispielsweise, da entsteht viel Diskussion und das ist natürlich, wie wir wissen, die Grundlage der Algorithmen, sowas dann auch zu bevorzugen. Und für andere politische Parteien, die vielleicht durchdachtere Lösungen anbieten, die aber eben nicht so populistisch sind, ist es dann natürlich schwieriger, auch so Interaktionen zu fahren dadurch, aus meiner Sicht. Ja, das heißt, die AfD hat es ja einfach schon mal aufgrund ihrer Aussagen leichter. Das ist so das eine. Und das zweite ist aber auch, dass gerade populistische Parteien schon stark verstanden haben, dass sie mit Social Media sehr erfolgreich sein können. Die haben zum Beispiel oft auch geringere Budgets zur Verfügung als gewisse Altparteien und entsprechend müssen sie auch wie ein Startup auch smarter sein in ihren Ausgaben. Und so eine Ausgabe auf Social Media ist billiger, also eine Werbeausgabe, als eine große Plakatierung beispielsweise, als große Wahlkampfauftritte. Kann viel gezielter vorgehen. Und ich glaube, das haben jüngere Parteien, drücken wir es mal so aus, besser verstanden als etablierte Parteien. Man merkt, dass etablierte Parteien hier immer mehr nachziehen, dass sie das auch verstanden haben. Man sieht, dass die klassischen Parteien immer mehr auf Social Media auch klare Strategien erkennen lassen, auch mit Influencern arbeiten. Mhm. Also da sieht man, da ändert sich was. Aber eine AfD hat es leichter, weil populistischer und weil schon früher erkannt, dass ich da sehr effizient in meinen Ausgaben sein kann. Mhm. Wir sehen natürlich in den USA sehr den starken Einfluss von Influencern auch. Das vielleicht noch als Side-Kommentar. Also es wurde ja sehr viel diskutiert. Äußert sich eine Taylor Swift zur Wahl? Äußert sich irgendwelche Sportler, Top-Sportler zur Wahl? Ja, und das haben wir dann gesehen, wie viele Leute da dann entsprechend erreicht werden können über Influencer auch. Ja, das war ein großer Teil der Strategien der beiden Parteien. Mhm. Also ich glaube, dass das auch nochmal zeigt, wie wichtig Social und auch Influencer in Zukunft in der politischen Landschaft sein werden.
Wie findest du dann die Auftritte vom Wirtschaftsminister Habeck? Der macht ja auf LinkedIn, habe ich gesehen, fünfmal die Woche, glaube ich, in aller Regelmäßigkeit sich selbst als Influencer. Also ist das sinnvoll? Oh ja, so im Fadenkreuz steht auch von Kritik ja von allen Seiten.
Das ist richtig.
Und da nicht lieber aus der Schusslinie kommen sollte.
Das ist richtig. Ich finde aber gut, dass er kommuniziert sehr gut aus meiner Sicht. Das ist eine seiner großen Stärken. Und er versteht auch, wie man auf Social sehr nahbar kommuniziert. Mhm. Unabhängig jetzt von den Inhalten finde ich, dass das schon sehr erfolgreich sein kann. Das sieht man einfach auch quantitativ, auch auf Instagram. Ja, die Viewzahlen seiner Videos sind schon sehr hoch im Vergleich zu seiner Reichweite beispielsweise, seiner Followerschaft. Und das, glaube ich, gibt ihm recht, dass es sinnvoll ist, dort selbst zu kommunizieren und auch die Art und Weise, wie er dort kommuniziert.
Aber das Problem, das du angesprochen hast, dass populistische Aussagen natürlich einfacher verfangen und dann vom Algorithmus eher belohnt werden, ist ja eins, das erstmal da ist.
Definitiv.
Ist das was, womit man, also kriegt man das auch mit Fakten so aufbereitet oder muss man da in die Regulierung gehen und sagen, liebe Meta und TikToks dieser Welt, belohnt doch einen Algorithmus bitte Fakten und nicht Fake oder Populismus. Aber das ist natürlich schwer zu bewerten. Wer soll das dann bewerten?
Stimmt. Ne? Ich glaube, dass es sehr gute Beispiele gibt von Influencern, also von Infotainment-Influencern, die es auch verstehen, komplexe Inhalte sachlich korrekt, aber doch unterhaltsam in kurzen Videos zu präsentieren. Ich habe vorhin das Beispiel Steuerfabi genannt oder Finanzfluss, Siemens Finanzen, solche Themen, die letzten Endes, wo es Kanäle gibt, die es schaffen, komplexe Inhalte gut runterzubrechen und dadurch auch sehr erfolgreich zu sein auf Social Media. Mhm. Das heißt, ich glaube, es funktioniert. Es ist nur nicht sehr leicht. Da muss man schon sich das richtige Setup schaffen. Und dann schafft man es auch für nicht populistische Inhalte.
Da geht es ja um Geld und das kann man ja nachvollziehen. Ja, ich denke so, Storytelling ist ja mal ein großer Begriff in dem Bereich. Ne? Also wie verkaufe ich eine Wärmepumpe jetzt auf Instagram, ne? Zum Beispiel?
Ja.
Das ist natürlich todlangweilig und hohe Physik teilweise, also schwer zu erklären. Also ich muss mich, glaube ich, schon ziemlich weit runter begeben, um das halbwegs populistisch oder Storytelling-mäßig rüberzubringen für jedermann, ne?
Und ich muss mehr Zeit lassen. Es geht nicht in einem Video. Mhm. Ich brauche halt mehrere Videos. Ich brauche eine gewisse Storyline, die über einen gewissen Zeitraum ein Thema bearbeitet. Also es geht auch in anderen Bereichen. Marie Hoffmann als Agrarinfluencerin, die beispielsweise im Bereich Agrarinfluencerin ist, ja, und damit Landwirte erreicht zum Beispiel. Also es gibt schon in verschiedenen Themen, aber sie brauchen eine gewisse Zeit, um ihre Story wirklich schlüssig in immer wieder kleinen, kurzen Videos rüberzubringen.
Vielleicht mal noch Richtung Schluss, so im Vergleich Deutschland. Ja, man vergleicht sich ja meistens mit den USA, aber wenn du ruhig auf Deutschland, Europa und USA vergleichst, wie, wie groß ist dann Influencer-Marketing bei uns und drüben?
Also ich glaube, dass Influencer-Marketing in Deutschland, wie schon gesagt, mittlerweile eine große Rolle spielt. Ihr hattet es vorhin eingangs gesagt, irgendwie 23% Wachstum hier over hier, über 1 Milliarde Euro kumulierter Umsatz, den du ja auch zitiert hast, Andreas. Und deswegen, ich glaube, es ist ein relevanter Markt, wenn man die Größe anschaut. In den USA ist es noch mal größer, weil der Binnenmarkt auch einfach größer ist und die Landessprache dann entsprechend mehr Menschen erreicht. Ja. Was ich, glaube ich, spannender finde, ist auch in die nach China zu schauen. Mhm. Weil in China das Thema Key Opinion Leadership, also KOLs, wie dort Influencer genannt werden, noch mal gesellschaftlich viel relevanter sind. Auf die wird viel stärker gehört. Und vor kurzem habe ich eine Statistik gesehen, ich glaube, das war von Rakuten, von dem Unternehmen, die haben eine Umfrage gemacht in China. 98% der Social-Media-Nutzer haben schon mal etwas gekauft, das sie bei Influencern direkt gesehen haben. Das heißt, es ist dort ein ganz, ganz krasser E-Commerce-Treiber. Mhm. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall hinschauen, wenn man in die Zukunft auch schauen will. Der europäische und der US-Markt sind, glaube ich, sehr ähnlich. US-Markt ein paar Jahre voraus, aber relativ ähnlich.
Und wo geht da deiner Meinung nach die Entwicklung hin? Kann es auch sein, dass man dann direkt über den Influencer shoppt, wirklich, ja, oder sowas? Oder was machen die?
Absolut. Also in China auf jeden Fall und in Europa ist es auch schon mittlerweile so, dass Influencer, wir reden ja dann auch von der Creator Economy, bedeutet, Influencer haben auch eigene Produkte, die sie selbst vermarkten, wo sie selbst natürlich den Abverkauf fördern. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Und wird immer wichtiger.
Aber auch Fremdprodukte, also von meinem Kooperationspartner.
Genau, Fremd- und Eigenprodukte, definitiv. Okay. Über direkte Linksetzungen, in Online-Shops, über gut. Direkte Integration.
TikTok-Shop soll ja irgendwann kommen jetzt, ne? Oder?
Genau, also über direkte Integration, auch je nachdem, von welcher Plattform wir sprechen, wo es dann auch direkte E-Commerce-Lösungen gibt und dann auch der direkte Abverkauf stattfindet mit 1-2 Klicks.
Ja, dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Influencer wieder aus Dubai zurückkommen.
Genau.
Damit ihre Einnahmen auch bei uns wirken.
Ja. Philipp, dankeschön.
Dankeschön.
Ja, danke euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.